¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidas zum Onda Info. In der 86. Ausgabe des bisemanalen Blicks auf Lateinamerika gibt es etwas zu feiern. Die argentinischen radiophonen Tribus sind mit 15 Jahren voll in die Pubertät hineingerauscht. Wir schauen außerdem nach Sao Paulo, wo die Kleinbauernorganisation Via Campesina ihren vierten Weltkongress abgehalten hat. Aus Argentinien zweierlei. Ein Baske muss nicht nach Spanien und im Norden des Landes sollen weniger Wald zerstört und weniger Kleinbauern vertrieben werden. Positives auch von den Hungerstreikenden in Chile. Für negative Schlagzeilen sorgt mal wieder die venezolanische Opposition. In den Vierteln der Oberschicht von Caracas will man keine Chavez-freundlichen Wahlveranstaltungen dulden. Und uns in Berlin machen die Herren Walter und Marwelt weiterhin Ärger, die uns immer noch aus der Yorkstraße 59 rausschmeißen wollen. Wir aber bleiben. Und deswegen dürfen wir auch weiterhin viel Spaß beim Onda Info wünschen.
Am 27. Juni ist im Oberschichtsstadtteil Alto Prado der venezolanischen Hauptstadt Caracas ein Wahlkampf- und Informationszelt der Chavez-Anhänger angegriffen worden. Nach Angaben der venezolanischen Nachrichtenagentur Venpress war das Zelt am frühen Sonntagmorgen in einem Park des oppositionstreuen Viertels aufgestellt worden, um über das am 15. August stattfindende Referendum gegen den Präsidenten zu informieren. Nach 2 Stunden versammelten sich wütende Oppositionsanhänger vor dem Zelt. Unter lautem Geheul von Trillerpfeifen und Parolen wie »Heute besetzen Sie unseren Platz, morgen unsere Häuser« und »Werft die Chavisten raus« bedrängte eine stetig größer werdende Menge die Aktivisten. In der Folge kam es gar zu Übergriffen gegen die zahlenmäßig unterlegenen Wahlkämpfer. 5 Menschen wurden verletzt, eine Journalistin des staatlichen Radios, 3 Chavez-treue Bewohner des Viertels und ein anglikanischer Priester, der aus Solidarität mit einem unlängst verstorbenen Chavez-freundlichen Kollegen das Zelt besuchte. Weitere Journalisten und langjährige Anwohner wurden bedroht. Nach Zeugenaussagen schritt die Polizei nur zögerlich ein, um die Angegriffenen zu schützen. In Caracas ist die Polizei den Bürgermeistern der verschiedenen Stadtteile unterstellt. Der Bürgermeister des Bezirks Baruta, Enrique Radonski, in dem das Viertel Alto Prado liegt, ist ein offener Chavez-Gegner. Auch die zur Unterstützung ebenfalls gerufene Policía Metropolitana, die für ganz Caracas zuständig ist, wird von einem exponierten Chavez-Feind befehligt, dem skandalumwitterten Bürgermeister Alfredo Peña. Peña ist für die bolivarianische Bewegung ins Amt gewählt worden, wechselte aber kurze Zeit später die Seiten und entpuppte sich als einer der radikalsten Scharfmacher gegen den bolivarianischen Prozess. In Venezuela wird am 15. August ein Volksentscheid gegen den Präsidenten Hugo Chavez stattfinden. Die Unterstützung von Präsident Hugo Chavez haben ihre Hochburgen vor allem in den Barrios und den Vierteln der unteren Mittelschicht. Die Oberschicht dagegen ist überwiegend oppositionell. Sie verachtet nicht nur Chavez, es werden auch immer wieder Chavez-freundliche oder neutrale Bewohner der Oberschichtsviertel eingeschüchtert. Über das Referendum wird online in den nächsten Wochen ausführlich berichten.
Jesús María Lariz Iriondo, ein Baske, der beschuldigt wird, an einem Attentat der ETA von 1984 teilgenommen zu haben, wird nicht an Spanien ausgeliefert. Das entschied der argentinische Bundesrichter Claudio Bonadio. Iriondo wurde 2002 direkt nach seiner Ankunft in Argentinien verhaftet und zur Antiterrorabteilung der Bundespolizei gebracht. In Spanien wird ihm die Beteiligung an einem Attentat der ETA 1984 auf 3 Polizisten vorgeworfen. Schon am ersten Tag des Prozesses um die Ausweisung Iriondos stellte Richter Bonadio klar, dass er sich zwar nicht die Baskenmütze aufsetze, sich jedoch auch nicht automatisch den spanischen Forderungen beuge. Am 17. Juli gab er seinen Beschluss bekannt. Er stellte einige Unregelmäßigkeiten im Auslieferungsgesuch des spanischen Richters Baltasar Garzón fest und erklärte die Straftaten, die Iriondo in Spanien zugeschrieben werden, für bereits verjährt. Iriondo selbst betonte immer wieder seine Unschuld. Er gab zu, dass er in Gewerkschaften und unabhängigen baskischen Gruppen aktiv war. Jedoch sei er niemals Mitglied der ETA gewesen. Nach dem Beschluss des Richters wird Iriondo nach Bezahlung einer Kaution von 10.000 Pesos freigelassen. Vorerst darf der Baske Argentinien nicht verlassen, dagegen das Urteil in der zweiten Instanz Berufung eingelegt werden kann. Aufgrund der hohen Anzahl von Anzeigen gegen Folter an baskischen Gefangenen in spanischen Gefängnissen hat Richter Bonadio schon eine Reihe von Auslieferungsbedingungen formuliert. Für den Fall, dass das oberste Gericht das Urteil aufheben sollte.
Politische Gefangene beenden Hungerstreik. Nach 74 Tagen haben 4 politische Gefangene ihren Hungerstreik am 24. Juni beendet, nachdem eine Initiative von Parlamentarierinnen versprochen hatte, eine politische Lösung für die seit 14 Jahren inhaftierten Gefangenen zu finden. Sie haben durch die Weigerung der Nahrungsaufnahme im Schnitt 26 Kilogramm ihres Körpergewichts verloren. Zuvor hat der chilenische Senat das geplante Amnestiegesetz Ley de Indulto zurückgewiesen. Die Gefangenen hatten das Amnestiegesetz abgelehnt, weil es auch Militärs für ihre Taten während der Militärdiktatur begnadigt hätte. Unter den Gefangenen befinden sich indigene Aktivisten der Mapuche und militante Gegnerinnen der Militärdiktatur Pinochets. Letztere wurden für Aktionen während der Übergangszeit zwischen Diktatur und Demokratie als Terroristen verurteilt. Bisher zeichnet sich nur eine Lösung für jene Gefangene ab, die wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verurteilt wurden. Insgesamt 11 von ihnen könnten bald freigelassen werden. Für die anderen Gefangenen bleibt die Aussicht auf eine Freilassung ungewiss. Dennoch bewerten die Gefangenen den längsten Hungerstreik in der Geschichte Chiles positiv, denn die Situation der politischen Gefangenen ist wieder in das Bewusstsein der chilenischen Bevölkerung gerückt.
Die neue Übergangsregierung der nordargentinischen Provinz Santiago del Estero möchte der zunehmenden Zerstörung des Waldes und der Vertreibung von Kleinbauern und indigenen Gemeinden einen Riegel vorschieben. Hierzu verabschiedete sie Mitte Juni 2004 ein neues Umwelt- und Agrargesetz.
Laut der argentinischen Tageszeitung Página 12 wurde das Gesetz unter der Beteiligung der katholischen Kirche und der Bauernbewegung der Region Mocase erarbeitet. Laut dem Gesetz darf zunächst 6 Monate kein Wald mehr gerodet werden. Während dieser Zeit wird ein Bericht über die Umweltzerstörungen und eine Analyse der gesetzlichen Regelungen, welche die Zerstörung begünstigt haben, erarbeitet. Mit dem neuen Umwelt- und Agrargesetz soll langfristig die nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens ermöglicht werden. Das Gesetz bezieht die Bauern und indigenen Gemeinden als aktive Partner ein.
In den letzten 10 Jahren waren die Bauern und indigenen Gemeinden immer wieder Ziel von bewaffneten Banden gewesen. Diese versuchten, sie von ihren Äckern zu verdrängen. Die Banden werden von den Großgrundbesitzern finanziert. Diese sind in der Region auf den exportorientierten Sojaanbau spezialisiert. Bevor die jetzige Regierung in der Provinz Santiago del Estero das Ruder übernahm, hatte die alte Regierung den Großgrundbesitzern etwa 2 Millionen Hektar Land illegal verkauft.
Während die Regierung in Santiago del Estero es mit einem Kurswechsel zugunsten von Kleinbauern und indigenen Gemeinden versucht und den Umweltschutz berücksichtigen will, bleibt die Regierung in der Nachbarprovinz Salta auf altem Kurs. Hier hat die Regierung im Juni mit der Versteigerung von 18.000 Hektar staatlichem Landes begonnen. Dieses Land befindet sich zum größten Teil im Naturreservat General Pizarro. Dieses Reservat ist nicht nur reich an Tier- und Pflanzenarten, die nur in dieser Gegend vorkommen, sondern sichert auch das Überleben der indigenen Gemeinden der Huichi.
Umweltorganisationen und die ansässigen Gemeinden gehen gegen die Auflösung des Naturreservats juristisch vor. Sie erklärten, die Privatisierung dieses Landes würde zur Abholzung und zur Zerstörung der Lebensgrundlagen der einzigartigen Pflanzen- und Tierarten führen. Auch die dort ansässigen Indianergemeinden seien dadurch vom Aussterben bedroht.
Andere hingegen reiben sich die Hände. Vor kurzem erklärte ein Staatsangestellter laut der argentinischen Tageszeitung Página 12 unter der Hand: Hier wird spekuliert, dass das Land so schnell wie möglich an die Sojabauern verkauft werden soll, bevor der internationale Sojapreis weiter sinkt und mit dem auch der Bodenpreis.
Tarde o temprano, todo este imperio se iba a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en la frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia, es hora de que te des cuenta. Franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que guarda en
passend zum 15. Geburtstag des Radiokollektivs La Tribu hört ihr Musik aus einem Sampler, der regelmäßig von dem Kollektiv herausgegeben wird. Dieser Sampler stammt aus dem Jahr 2002 und nennt sich Ojos de Satan Dientes, was so viel heißt wie die Augen entfesseln die Zähne. Ojos de Satan Dientes ist laut Booklet Un Disco sobre la Resistencia, eine CD über den Widerstand. Das Radiokollektiv La Tribu organisiert seit Mitte 1999 jeden zweiten Donnerstag im Monat eine Messe für unabhängige Produktionen. Mit der Messe soll eine unabhängige Produktion und Verteilung von Musik gewährleistet werden. Das Lied, das ihr gerade hört, ist La Venganza de la Pachamama und ist von der Gruppe Sanka Maleon. Alle Bands, die auf dem Sampler sind, vertreiben ihre Musik über das Internet. Dieses Lied findet ihr unter www.sankamaleon.com.ar. Sanka Maleon mit C.
Amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te digan que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. ¿Qué país que mira hacia adentro? La
Pachamama. 88.7. La Tribu
88.7 megahertz. La Tribu. La tribu. Radio Fucking.
La Tribu existiert seit 1989. Es ist eines der wichtigsten freien Radioprojekte in Argentinien. Manche sind sogar der Meinung, es ist das Wichtigste in ganz Lateinamerika. Vergangene Woche feierte das Radio La Tribu seinen 15. Geburtstag. 6 Jahre nach dem Ende der argentinischen Militärdiktatur im Jahr 1983 begann eine Gruppe von Studentinnen und Studenten der Kommunikationswissenschaften aus einer kleinen Wohnung heraus zu senden. 15 Jahre später ist La Tribu zu einem wichtigen sozialen und politischen Projekt in Argentinien geworden. Violetta Burkhardt, Journalistin und ehrenamtliche Mitarbeiterin von La Tribu, erinnert sich.
La Tribu fing als Radioprojekt einer kleinen Gruppe von Leuten an, die Radio machen wollten. 15 Jahre später ist es ein Projekt, ein Haus mit einer Bar, einem Saal, Fortbildungsräumen und einem Studio. Ein Radio, das heute mit viel mehr Leuten funktioniert.
La Tribu sendet heute 24 Stunden auf der Frequenz 88,7 MHz in Buenos Aires. Nach offiziellen Angaben hat das Radio im Schnitt 30.000 Hörerinnen. Es gehen pro Tag 200 Anrufe ein und über 100 Menschen arbeiten zum größten Teil ehrenamtlich im Radiosender La Tribu. Das Radio ist heute ein Projekt von überregionaler Bedeutung. Im vergangenen Jahr unterstützte das Freie Radio aus Buenos Aires den Aufbau von 2 Gemeinderadios in der Region Santiago del Estero. Radio Monte FM und Radio Sachavaira, Radio Wind des Berges, wurden mit Hilfe von La Tribu aufgebaut. Es handelt sich um Radios, die in indigener Sprache senden und von der örtlichen Bevölkerung betrieben werden.
Pero sí es una referencia muy importante con todos los talleres de capacitación.
Ja, das Radio ist heute ein sehr wichtiger Bezugspunkt. Oft finden Fortbildungen, Treffen und Workshops bei La Tribu statt. Viele andere Radios beziehen sich deswegen darauf und das ist auch eine große Hilfe. Immer wenn neue Radios auftauchen, hilft La Tribu. So wurde auch ein Projekt ins Leben gerufen, um die ersten Campesino-Radios in Argentinien aufzubauen. Die Campesinos haben La Tribu um technische und logistische Unterstützung angefragt. Die Leute von La Tribu sind mit den Sendern dorthin gereist und haben die Radios aufgebaut. Danach haben die Workshops für die Leute durchgeführt, um ihnen zu zeigen, wie man Radio macht, wie man alles aufbaut, wie man Musik spielt, wie man Sendungen journalistisch gestaltet. Die Leute von der Campesino-Bewegung Mocasse kamen viele Male nach Buenos Aires, um bei La Tribu das Radio machen zu lernen.
Muchas veces los del Mocase vinieron a Buenos Aires para los talleres, para aprender en la tribu.
Auch in Buenos Aires selbst spielt La Tribu eine wichtige Rolle im kulturellen und politischen Leben. So betreibt La Tribu zum Beispiel zusammen mit Studentinnen der Sozialwissenschaften der Universität Buenos Aires eine Bibliothek.
Beteilige dich an der Kampagne für eine Bibliothek in der Bodega. Bringe deine Bücher zu La Tribu oder zur Fakultät für Sozialwissenschaften, organisiert vom Sekretariat für Arbeiterinnen-Solidarität und dem Zentrum der Studentinnen der Sozialwissenschaften.
Die
Bibliothek hat sich auf Kommunikationswissenschaften und Kultur spezialisiert. Sie wurde mit Buchspenden und Buchausleihen aufgebaut. Sie funktioniert dadurch, dass die Leute sie benutzen. Dass sie sehr nah an der Fakultät der Sozialwissenschaften liegt, hilft sie auch den Studierenden. Sie fungiert als Raum für Fortbildungen. Nachbarn oder wir selbst besuchen und benutzen die Bibliothek ebenfalls. Und durch die ganzen Reisen, die einige vom Radio machen, bringen sie auch Material aus anderen Ländern Lateinamerikas mit. Und das ist sehr interessant.
So ist das Radio La Tribu auch ein zentraler sozialer Raum in der Stadt Buenos Aires. In den kommenden Jahren wollen die Radioaktivistinnen sich wieder verstärkt der Radioarbeit zuwenden.
Ja, wir glauben, dass das 15-jährige Jubiläum kein Ankunftsort, sondern ein Abfahrtsort ist, um auf einem höheren Niveau weiterzumachen. Aus dieser Perspektive diskutieren wir gerade einige Sachen für die nächsten Jahre. Dabei wollen wir auch das Radio wieder verstärkt ins Zentrum unserer Bemühungen stellen, das doch durch die ganzen anderen Aktivitäten etwas vernachlässigt wurde. So soll das Radio wieder seine alte Stärke in der Stadt bekommen, aber auch bei den Aktivisten von La Tribu.
Dennoch immer hat La Tribu nur eine provisorische Lizenz. Das Mediengesetz stammt noch aus Zeiten der argentinischen Militärdiktatur und die kommerzielle Konkurrenz sieht das freie Radio nicht gerne. Dennoch ist La Tribu aus der Medienlandschaft in Argentinien nicht mehr wegzudenken.
Er kommt nicht als Radiokommentator, er kommt als Freund. Am Samstag werde ich bei dir essen. Das ist eine Nachricht von La Tribu FM.
Lebensmittelsouveränität, Landreform und der Kampf gegen Genmanipulationen. Das sind die Hauptpunkte, mit denen sich auf der vierten weltweiten Konferenz der Klein- und Mittelbauern in São Paulo in Brasilien beschäftigt wurde. Via Campesina heißt der Zusammenschluss, in welchem sich gut 100 Bauernvereinigungen weltweit organisiert haben. Vom 14. bis 19. Juni diskutierten 210 delegierte Bauern mit und ohne Land aus 76 Ländern über eine Strategie des Kampfes gegen den weltweiten Neoliberalismus. João Pedro Sterile vom Movimento Sem Terra, MST.
Diese Konferenz ist sehr wichtig für uns, wegen der Herausforderungen durch den Neoliberalismus, der hier seit 20 Jahren enorme Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Und weil transnationale Unternehmen den Handel von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln vollständig kontrollieren wollen. Ein Effekt von 20 Jahren Neoliberalismus ist, dass die gleichen transnationalen Unternehmen die Bauern in Korea, Indien, Philippinen, Mexiko, Brasilien und anderswo gleichermaßen ausbeuten. Um diesen gemeinsamen Feind zu bekämpfen, müssen wir unseren Zusammenhalt stärken und gemeinsame Kämpfe, Aktionen und Demonstrationen organisieren.
Seit 12 Jahren kämpft Via Campesina für die Belange der kleinen Farmer weltweit. Von Anfang an war Via Campesina ein weltweiter Zusammenschluss von Kleinbauern, die sich selbst organisieren. Es gibt ca. 100 Mitgliedsorganisationen in Lateinamerika, Asien, Afrika, aber auch in den USA und Europa. Alle 3 Jahre findet eine Konferenz statt. Die Konferenz ist die höchste Entscheidungsinstanz der Bewegung. Die Feststellung der weltweiten Entwicklung während der Konferenz klingt alles andere als ermutigend. So gehe die Zahl der Bauernfamilien kontinuierlich zurück. In der Europäischen Union verschwinde jede Minute ein bewirtschafteter Bauernhof. Die Zahl der Migrationsbewegungen nehme als Folge von Armut und Landkonzentration zu. Die UNO-Organisationen wie die FAO oder UNCTAD nehmen immer mehr, ähnlich wie IWF, Weltbank und WTO, die Rolle von Wächtern des Kapitals ein. Die Anzahl von Freihandelsabkommen habe zugenommen und soziale sowie Menschenrechte würden weltweit abgebaut zugunsten transnationaler Unternehmen. Gegen diese Entwicklung setzt Via Campesino 3 zentrale Forderungen. Erstens Lebensmittelsouveränität, zweitens Landreform und drittens Kampf gegen Genmanipulation. Doch was ist unter dem Label Lebensmittelsouveränität zu verstehen? Das Modell wendet sich gegen das von der FAO gebrauchte Modell der Lebensmittelsicherheit. Im Gegensatz dazu geht es davon aus, dass sobald die Menschen selbst über ihre Lebensmittel und ihren Anbau entscheiden können, dieser auch gesichert ist. Das Problem des Mangels an Lebensmitteln existiere nicht, weil zu wenig Lebensmittel produziert würden, sondern weil die Ressourcen zu ungleich verteilt seien. 500 transnationale Unternehmen kontrollieren, so via Campesina, 51% des weltweiten Sozialproduktes, aber stellen nur 1,6% der weltweiten Arbeitskräfte. Paul Nicholson, Bauer aus dem Baskenland, erklärte auf der Konferenz:
Unser Kampf stößt auf das neoliberale Modell der intensiven Agroexportproduktion. Diese zerstört weltweit die Möglichkeit zur Lebensmittelproduktion und ist ein wichtiger Grund für den weltweiten Hunger. Lebensmittelsouveränität ist für uns ein Weg, mit dem wir erreichen können, dass lokale und ländliche Wirtschaftsgemeinschaften ihre Lebensmittel produzieren, die Umwelt schützen und das ländliche Leben erhalten können.
Wesentlicher Inhalt des Konzeptes ist auch der Kampf gegen das Dumping der großen Konzerne. Weltweit würden ein Großteil der Lebensmittel zu Preisen unterhalb der Produktionskosten verkauft. Dies geschehe, um lokale Produzenten zu zerstören. Ein wichtiges Instrument für dieses Dumping seien internationale und bilaterale Freihandelsabkommen. Als zweiter wichtiger Punkt wurde auf der Konferenz eine Landreform angemahnt. Ein Großteil des Landes sei in den Händen weniger konzentriert. Molefe Pilane aus Südafrika berichtet:
In Ländern wie Südafrika ist das meiste Land Eigentum europäischer Großgrundbesitzer. 85% des südafrikanischen Landes gehört europäischen Eignern, während nur 10% den Armen des Landes gehören. Die Menschen in Afrika bekommen 10 bis 15 Jahre nach der Unabhängigkeit Angst, dass keine umfassende Landreform mehr umgesetzt werden kann. Durch die Anpassungsprogramme von IWF und Weltbank, zu denen afrikanische Länder gezwungen werden und die nicht funktionieren, wird der Landreformprozess extrem verlangsamt oder ganz eingestellt.
Als dritten Punkt wendet sich die Konferenz gegen die Einführung genmanipulierter Lebensmittel und genmanipulierten Saatgutes. Es gehe gegen die fortschreitende Inwertsetzung von Saatgut durch die Patentierung und die Entwicklung von Gensamen. Saatgut solle als Menschheitserbe geschützt werden, fordert die Bewegung. Die Einführung von genmanipulierten Lebensmitteln führe zu Bedrohungen für die Umwelt, dem Verlust von traditionellen Sorten und zur weitergehenden Monopolisierung der Lebensmittel- und Saatgutproduktion. Doch wie lassen sich nun die Forderungen erreichen? Laut Paul Nicholson aus dem Baskenland sei ein weitgehendes Networking notwendig.
International gesehen gibt es drei große Bewegungen: die Frauenmärsche, die Fischerbewegung und die dritte ist Via Campesina. Wir haben eine enorme Verantwortung für die Konstruktion von Netzwerken mit diesen Bewegungen für eine gerechte Gesellschaft. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Als zweites ist es extrem wichtig zu verstehen, dass die Allianz zwischen Bauern, Frauen und Männern und Landarbeitern eine fundamentale Allianz ist.
Doch Via Campesina ist eine kompromisslose Bewegung. So kritisiert die Bewegung die Wirtschaftspolitik des brasilianischen Präsidenten Ignacio Lula da Silva scharf. Dieser setze einfach die neoliberale Politik des Vorgängers fort. Auch den auf der WTO-Konferenz in Cancun gegründeten Zusammenschluss von Entwicklungsländern, G20, stehen sie kritisch gegenüber. Sie suchen lediglich nach mehr Märkten und das ist schlicht neoliberal. Wir werden solche Staatenbündnisse nur dann unterstützen, wenn sie sich vom Neoliberalismus lossagen, betont Rafael Alegria, Generalsekretär von Via Campesina. Der Zusammenschluss der G20-Länder hatte in Cancun vor allem einen Abbau von Agrarsubventionen in den Industrieländern gefordert. USA und EU zahlen ihren Bauern pro Jahr ca. 1 Milliarde US-Dollar an Agrarsubventionen. Das verbilligt die Lebensmittel derart, dass die Überschüsse zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen werden und die kleinen Bauern ruinieren. Doch die Kritik von Via Campesina an den momentanen Verhältnissen ist tiefergehend. Das neoliberale Modell sei gänzlich unvereinbar mit der bäuerlichen Landwirtschaft, betonte Gilmar Mauro, einer der Führer der brasilianischen Landlosenbewegung MST. Es gehe um Land, um eine Agrarreform, aber eben auch um eine Umstrukturierung der Machtverhältnisse. Die kompromisslose Haltung von Via Campesino schafft auch innerhalb der Bewegung Probleme. Auf der Gegenkonferenz zu Cancun gab es scharfe Auseinandersetzungen zwischen den Protestgruppen.
Das sind zum einen der Internationale Bauernverband Via Campesina und seine mexikanischen Mitgliedsorganisationen, die bei den globalen Mobilisierungen eine extrem wichtige Rolle spielten und in gewisser Weise darauf beharrten, dass das Thema Landwirtschaft das Wichtigste sei. Auf der anderen Seite gab es ganz viele Gruppen, die für unterschiedliche Themen standen. Rechte von Jugendlichen, Frauen, Kindern oder Indigenas, also eine pluralere Vision. Der Bruch war so stark, dass es nicht möglich war, zwei gemeinsame Demonstrationen zustande zu bringen. Sogar der Dialog wurde abgebrochen.
Erklärte Brisa Soles, Mitarbeiterin des Organisationskomitees, das die Protesttage und das Sozialforum in Cancun vorbereitet hatte. Solche Entwicklungen sind einer starken, vereinten Bewegung sicher nicht zuträglich. Während Via Campesina die Problematik der ländlichen Bevölkerung als Hauptpunkt des Kampfes sehen wollte, reklamierten andere Gruppen für sich das gleiche Recht. So ist, soll es eine starke antineoliberale Bewegung geben, mehr Solidarität nötig.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von PONAL findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.